Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ich begrüße Sie zur Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen. Nachdem das Lukas-Evangelium so ausführlich wie kein anderes über die Geburt Jesu berichtet hat, folgt eine Schilderung dessen, was dem öffentlichen Wirken Jesu direkt vorausgeht. Johannes der Täufer ruft in seinen Predigten die Menschen dazu auf, Buße zu tun und zu Gott umzukehren. Manche halten ihn sogar für den lang erwarteten Messias, aber das weist Johannes energisch zurück. Es kommt einer, der ist stärker als ich, und ich bin nicht wert, dass ich ihm die Riemen seiner Schuhe löse, sagt Johannes und weist damit auf Jesus hin, als dessen Wegbereiter er sich versteht. Die Stimme des Predigers in der Wüste verstummt, als König Herodes ihn, weil er sich persönlich angegriffen fühlt, ins Gefängnis stecken lässt. Unterdessen bereitet sich Jesus auf sein öffentliches Wirken vor. Mit Kapitel 4, Vers 14 beginnt nun im Lukas-Evangelium ein längerer Abschnitt, der von dem öffentlichen Wirken Jesu in Galiläa berichtet. Nachdem er sich in Judäa von Johannes im Jordan hatte taufen lassen und vom Teufel in Versuchung geführt wurde, kehrte Jesus zurück nach Galiläa in seine Heimatstadt Nazareth. Doch dort fühlte er sich von den Menschen nicht so recht angenommen und war dann vor allem in Kapernaum und in den anderen Ortschaften rund um den See Genezareth unterwegs. Vers 14 erweckt den Eindruck, als ob er die Versuchung durch den Teufel gut überstanden hätte und sich gestärkt und voller Hoffnung nach Nazareth aufmachte. Ich glaube, dass Zeiten der Anfechtung, der Versuchung und des Leides tatsächlich stark machen können. Die Erfahrung, dass man solche Zeiten mit Gottes Hilfe unbeschadet überstehen kann, schenkt einem eine tiefe innere Ruhe und Gelassenheit. So hat es offenbar auch Jesus erlebt, denn in Vers 14 wird berichtet, und Jesus kam in der Kraft des Geistes wieder nach Galiläa, und die Kunde von ihm erscholl durch alle umliegenden Orte. Bereits am Anfang von Kapitel 4 wurde der Heilige Geist erwähnt, auf den Jesus offenbar angewiesen war, wie jeder andere Mensch auch. Als ich das zum ersten Mal wahrgenommen habe, war ich sehr erstaunt. Jesus, der Sohn des lebendigen Gottes, ist auf den Beistand des Heiligen Geistes angewiesen? Er, der doch selbst über göttliche Vollmacht verfügt? Nun, Jesus war eben auch voll und ganz Mensch und deshalb wie ein Mensch auf den Heiligen Geist angewiesen. Dass der Sohn Gottes als Mensch auf diese Welt kam, das hervorzuheben, ist dem Evangelisten Lukas äußerst wichtig. Deshalb hat er uns auch, wie kein anderer Evangelist, dieses kleine, in Windeln gewickelte Menschenkind namens Jesus vor Augen gemalt. Aber zum Beispiel auch im Hebräerbrief spielt das Menschsein Jesu eine Rolle. Da heißt es etwa in Kapitel 2, Jesus musste in allem seinen Brüdern gleich werden, damit er barmherzig würde und ein treuer hoher Priester vor Gott, zu sühnen die Sünden des Volkes. Denn worin er selber gelitten hat und versucht worden ist, kann er helfen denen, die versucht werden. Zurück zum Lukas-Evangelium Kapitel 4. Jesus kehrte also nach Galiläa zurück, aber nicht an die Hobelbank, wie man es von einem Zimmermannssohn erwarten konnte, sondern, Vers 15, er lehrte in ihren Synagogen und wurde von jedermann gepriesen. Ich weiß nicht so recht, was ich von dieser Aussage halten soll. Er wurde von jedermann gepriesen. Wenn ich als Pastor im Sonntagsgottesdienst gepredigt habe und mir wird bei der Verabschiedung an der Kirchentür immer wieder gesagt, das war aber eine schöne Predigt, dann weiß ich, dass ich etwas falsch gemacht habe. War das Lob tatsächlich echt, das die Leute in den Synagogen an Jesus weitergaben? Fühlten sie sich wirklich gepackt von dem, was er sagte, oder fühlten sie sich einfach nur gut unterhalten? Allzu oft sollte es später noch passieren, dass Jesus von den Menschen verehrt und im nächsten Moment wie ein Feind behandelt wurde. Mal rief die Menschenmenge, Hosianna, gelobt sei, der da kommt in dem Namen des Herrn, und nur kurze Zeit später schrien sie, kreuzige ihn. Ich habe mal ein sehr eindrückliches Gemälde gesehen, das diese schnell wechselnde Stimmung im Volk auf feinsinnige Weise anprangerte. Im Vordergrund war das leere Kreuz zu sehen, an dem Jesus kurz zuvor gestorben war. Und im Hintergrund ein gemütlich dreinblickender Esel, der genüsslich irgendein Grünzeug verspeist. Erst beim genauen Hinsehen wurde einem klar, der Esel tat sich an den Palmzweigen gütlich, mit denen die Leute begeistert herumgewedelt hatten, als Jesus, vermutlich genau auf diesem Esel, in die Stadt Jerusalem gekommen war. Damals riefen sie ihm ihr Hosianna entgegen. Von diesem Jubel waren jetzt nur noch die Palmzweige übrig, die im Maul des Esels verschwanden. Das Kreuz, an dem Jesus hingerichtet wurde, beherrschte nun die Szene. Also, ob das Lob der Leute, die Jesus in Galiläa predigen hörten, wirklich etwas wert war, ich weiß es nicht. Aber die Predigt, die er in seiner Heimatstadt hielt, die geht mir persönlich heute noch zu Herzen. Ich lese weiter ab Vers 16. Und Jesus kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge und stand auf und wollte lesen. Da wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht, und als er das Buch auftat, fand er die Stelle, wo geschrieben steht: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Und als er das Buch zutat, gab er es dem Diener und setzte sich. Und aller Augen in der Synagoge sahen auf ihn. Und er fing an, zu ihnen zu reden: Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Soweit die Verse 16 bis 21. Jesus ist also wieder in seiner Heimatstadt Nazareth angekommen. Wie selbstverständlich geht er am Sabbat in die Synagoge, um dort zusammen mit anderen Gläubigen Gott die Ehre zu geben. Unter Christen ist der sonntägliche Gottesdienstbesuch schon längst keine Selbstverständlichkeit mehr. Hin und wieder gehe ich direkt auf solche Leute aus meiner Gemeinde zu und frage sie nach ihren Gründen. Die meisten fühlen sich von meiner Frage peinlich berührt, weil es ihnen im Grunde ihres Herzens bewusst ist, dass ihr Verhalten nicht in Ordnung ist. Tja, und dann bekommt man plötzlich Argumente zu hören, die aus einer Mottenkiste voller Ausreden zu stammen scheinen. Ein junger Fußballer zum Beispiel erzählte mir, dass viele Spielbegegnungen mit auswärtigen Mannschaften am Sonntagmorgen stattfinden, weil die Sportler unter der Woche zu viele andere Verpflichtungen hätten. Aber sich auf dem grünen Rasen so richtig zu verausgaben, das sei eben seine Art, Gott die Ehre zu geben. Ob der junge Mann wirklich glaubte, was er da sagte? Ich fragte ihn: Wenn du am Sonntagmorgen deine Sportklamotten in die Tasche packst, ziehst du dann los, um Gott die Ehre zu geben oder um Fußball zu spielen? Auf diese Frage bekam ich keine Antwort, aber ich blickte in ein nachdenklich gewordenes Gesicht. Jesus ging, wie es im Bibeltext heißt, nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge. Dabei hätte er, wenn er es gewollt hätte, durchaus Gründe dafür finden können, die ein Fernbleiben vom Gottesdienst gerechtfertigt hätten. Denn obwohl die Synagogen, die Gotteshäuser der Juden, damals eine wichtige religiöse Institution im Judentum waren, hätte man sich darauf berufen können, dass das nicht immer so war. Vermutlich sind die ersten Synagogen erst in der Zeit der babylonischen Gefangenschaft im 6. Jahrhundert vor Christus entstanden. Viele Juden, die aus ihrer Heimat verschleppt worden waren, mussten damit rechnen, den Tempel in Jerusalem, das eigentliche religiöse Zentrum der Juden, niemals wiederzusehen. Doch sie spürten ein tiefes Bedürfnis, sich mit anderen Menschen zu treffen, die ihren Glauben teilten. Und meistens fand sich auch jemand, der sich im Wort Gottes gut auskannte und ihnen in ihrer Situation Mut zusprechen konnte. Im Buch Hesekiel am Anfang von Kapitel 14 und Kapitel 20 wird berichtet, wie die Ältesten aus dem jüdischen Volk zu Hesekiel kamen, um bei ihm Rat zu suchen, beziehungsweise gemeinsam mit ihm, wie es dort heißt, den Herrn zu befragen. Aus solchen kleinen Versammlungen, die aus der Not heraus geboren waren, entstanden nach und nach die ersten Synagogen. Der Begriff Synagoge kommt übrigens aus dem Griechischen und bedeutet nichts anderes als Versammlung. Die Zeit der babylonischen Gefangenschaft, oder besser des babylonischen Exils, dauerte mehr als 50 Jahre. Aber irgendwann war diese Zeit Geschichte. Der Gedanke, sich häufig und vor allem nahe am eigenen Wohnort zu treffen, um Gott die Ehre zu geben, blieb jedoch erhalten. Zunächst ging es in den Zusammenkünften vor allem um die Auslegung des alttestamentlichen Gesetzes, das Mose einst von Gott erhalten hatte. Dann kamen Gebetszeiten hinzu. Die ersten Predigten wurden gehalten. Und die Menschen merkten, wie gut es ihnen tat, gemeinsam vor Gott zu treten und Wegweisung für ihren Alltag zu bekommen. Jung und alt, arm und reich kamen zusammen und nach wurden in allen größeren Städten Versammlungshäuser gebaut, die man eben Synagogen nannte. Aus dem Notbehelf, der seine Wurzeln im babylonischen Exil hatte, wurde eine segensreiche Einrichtung. Die Bibel verrät uns fast nichts über das Leben Jesu als junger Erwachsener. Im Lukas-Evangelium zum Beispiel gibt es nur den Bericht über den 12-jährigen Jesus im Tempel. Nun ja, und dann heißt es plötzlich, dass er ungefähr 30 Jahre alt war und in der Öffentlichkeit in Erscheinung trat. Die fast schon beiläufige Bemerkung in unserem Bibeltext, dass Jesus nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge ging, lässt immerhin ein grobes Bild von dem jungen, erwachsenen Jesus vor meinem geistigen Auge erscheinen. Seinen Lebensunterhalt verdiente er sich als Zimmermann, aber alle 7 Tage ließ er seine Arbeit ruhen und traf sich mit anderen Gläubigen in der Synagoge. Das ließ er sich auch nicht nehmen, als die Zeit gekommen war, sich den Menschen als Sohn Gottes zu offenbaren. In der Synagoge, wo denn sonst, konnte er ihnen die alttestamentlichen Schriften so auslegen, dass ihnen nach und nach die Augen geöffnet wurden. Eines schönen Sabbats also, nachdem er in seine Heimatstadt Nazareth gekommen war, ging er in die Synagoge und ließ sich dort eine Schriftrolle reichen, um daraus vorzulesen. Davon haben wir eben gehört. Ein Abschnitt aus Jesaja war an diesem Tag dran. Eine Einteilung in Kapitel und Verse gab es zur Zeit Jesu noch nicht. Aber was er vorlas, ist in einer modernen Bibelausgabe am Anfang von Kapitel 61 zu finden. Interessant ist jedoch nicht nur, was Jesus daraus vorgelesen hat, sondern an welcher Stelle er abbrach. Lassen Sie mich aus Lukas 4 noch einmal die Verse 17 bis 19 vorlesen. Da heißt es: Und als er das Buch auftat, fand er die Stelle, wo geschrieben steht: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Soweit das Zitat aus Jesaja 61. Den nächsten Halbsatz und was dann noch folgt, lässt Jesus jedoch weg. Und da heißt es: Und einen Tag der Vergeltung unseres Gottes. Und dann wird aufgezählt, was zu diesem Tag der Vergeltung alles dazugehört. Aus Gründen der Zeitersparnis hat Jesus diese wenigen Worte gewiss nicht ausgelassen. Vor allem aber muss man sich vor Augen halten, dass es im hebräischen Bibeltext, aus dem Jesus vorgelesen hat, keine Kommas oder ähnliche Satzzeichen gegeben hat. Sondern die gerade vorgelesene Passage bestand sozusagen aus einer langen Reihe von Wörtern, die auch so in einem Stück heruntergelesen wurde. Jesus zitiert also aus dem Jesaja-Buch, spricht von den Gefangenen, die frei werden, von den Blinden, die sehend, und von den Zerschlagenen, die aufgerichtet werden sollen, bricht dann ab, schließt die Schriftrolle, übergibt sie dem Synagogendiener und setzt sich zurück an seinen Platz. Alle Leute schauen ihn überrascht an, können sich sein Verhalten überhaupt nicht erklären. Und er sagt, Vers 21, heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Ich glaube, danach war es für einige Momente so still in der Synagoge, dass man eine Stecknadel hätte fallen hören können. Übrigens bin ich überzeugt davon, dass auch der zweite Teil der Prophezeiung irgendwann in Erfüllung gehen wird. Beim zweiten Kommen Jesu wird es diesen Tag der Vergeltung unseres Gottes geben. Aber bei seinem ersten Kommen ging es ihm darum, den Armen das Evangelium, die gute Botschaft zu predigen, Kranke zu heilen und vor allem die Menschen von ihrer Sünde, die sie von Gott trennt, zu erlösen. In dieser Zeit der Gnade leben wir auch heute noch. In unserem Bibeltext aus dem Lukasevangelium Kapitel 4 erreichen wir nun Vers 22. Erinnern Sie sich noch, wie ich im Zusammenhang mit Vers 15 in Zweifel zog, ob man das Lob, das viele Menschen Jesus entgegenbrachten, so furchtbar ernst nehmen konnte? Auch in der Synagoge in Nazareth scheint es gerade zu einem Stimmungswechsel Jesus gegenüber zu kommen. Da heißt es: Und sie gaben alle Zeugnis von ihm und wunderten sich, dass solche Worte der Gnade aus seinem Munde kamen, und sprachen: Ist das nicht Josefs Sohn? Diesen Vers kann man so oder so interpretieren. Positiv hat er die Bedeutung, die Leute wunderten sich darüber, dass ein einfacher Zimmermannssohn so wunderbar die Bibel auslegen konnte. Wahrscheinlicher scheint es mir aber zu sein, dass ein Synagogenbesucher den anderen anstupste und ihm zuflüsterte: Sag mal, ist das nicht der Sohn von Josef, dem Zimmermann? Was der sich einbildet, liest uns ein Stück aus dem Propheten Jesaja vor, verdreht den Sinn der prophetischen Aussage und tut dann noch so, als ob Jesaja von ihm gesprochen hätte. Das ist doch der Gipfel der Unverschämtheit. Nun, die Worte Jesu in den folgenden Versen klingen für mich tatsächlich eher so, als ob er damit auf das Getuschel und Geraune unter den Leuten reagierte. Ich lese weiter ab Vers 23. Und er sprach zu ihnen: Ihr werdet mir freilich dies Sprichwort sagen: Arzt, hilf dir selber. Denn wie große Dinge haben wir gehört, die in Kapernaum geschehen sind. Tu so auch hier in deiner Vaterstadt. Er sprach aber: Wahrlich, ich sage euch, kein Prophet gilt etwas in seinem Vaterland. Aber wahrhaftig, ich sage euch, es waren viele Witwen in Israel zur Zeit des Elia, als der Himmel verschlossen war, 3 Jahre und 6 Monate, und eine große Hungersnot herrschte im ganzen Lande. Und zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt, als allein zu einer Witwe nach Sarepta im Gebiet von Sidon. Und viele Aussätzige waren in Israel zur Zeit des Propheten Elisa, und keiner von ihnen wurde rein, als allein Naaman aus Syrien. Sowohl die Witwe aus Sarepta als auch Naaman aus Syrien wurden zu den Heiden gerechnet. Doch obwohl sie nicht einmal in Israel lebten, wurde ihnen in besonderer Weise Gottes Hilfe zuteil. Die Witwe und ihr Sohn wurden während einer Hungersnot mit Essen versorgt, und Naaman wurde von seinem Aussatz geheilt. Viele Menschen aus dem erwählten Volk Israel dagegen haben Gottes Güte niemals so direkt zu spüren bekommen. Was aber will Jesus den Synagogenbesuchern damit sagen? Nun, er will sie offenbar darauf hinweisen, dass ihnen manches Wunder und manche göttliche Offenbarung entgehen wird, wenn sie in ihm nur den Zimmermannssohn sehen, der bei der Auslegung der Heiligen Schrift scheinbar keinen Respekt kennt. Und Jesus deutet außerdem an: Wenn ihr aus dem Volk Gottes euch meiner Botschaft verweigert, wer weiß, vielleicht wird mancher von den Heiden eher auf mich hören. Ich lese weiter ab Vers 28. Und alle, die in der Synagoge waren, wurden von Zorn erfüllt, als sie das hörten, und sie standen auf und stießen ihn zur Stadt hinaus und führten ihn an den Abhang des Berges, auf dem ihre Stadt gebaut war, um ihn hinabzustürzen. Aber er ging mitten durch sie hinweg. Puh, das ging wirklich schnell. Gerade noch ein geachtetes Mitglied der jüdischen Gemeinde in Nazareth will man Jesus jetzt an einem Abhang in den Tod stürzen. Er entzieht sich dieser Situation durch ein Wunder. Er ging mitten durch sie hinweg. Genau das, wovor Jesus seine Glaubensbrüder gewarnt hatte, tritt nun ein. Weil sie vor ihm ihre Ohren verschließen, verlässt er seine Heimatstadt Nazareth. Stattdessen lässt er sich in Kapernaum nieder, einem Städtchen direkt am See Genezareth. Die Menschen in Nazareth ahnen sicher nicht, wie viel Segen ihnen durch ihre Starrköpfigkeit entgeht. Vers 31. Und er ging hinab nach Kapernaum, einer Stadt in Galiläa, und lehrte sie am Sabbat. Alles, was nun bis zum Ende dieses Kapitels berichtet wird, geschieht an diesem Sabbat in Kapernaum. Und mancher Christ von heute mag sich wünschen, nur an diesem einen Sabbat dabei gewesen zu sein. Nun, in gewisser Weise lässt uns der Evangelist Lukas wenigstens in Gedanken dabei sein. An einem Sabbat also geht Jesus in Kapernaum in eine Synagoge, um dort zu lehren. Und sie verwunderten sich über seine Lehre, denn er predigte mit Vollmacht, heißt es in Vers 32. Das heißt, er lehrte irgendwie anders als die Pharisäer und Schriftgelehrten. Bei denen hatte man manchmal den Eindruck, als ob ein Blinder den Sehenden erklären wollte, was eine Farbe ist. Jesus dagegen predigte mit Vollmacht. Er öffnete sozusagen den Blinden die Augen, so dass sie sehend wurden. Weiter ab Vers 33. Und es war ein Mensch in der Synagoge, besessen von einem unreinen Geist. Und der schrie laut, »Halt, was willst du von uns, Jesus von Nazareth? Du bist gekommen, uns zu vernichten. Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes.« Und Jesus bedrohte ihn und sprach, »Verstumme und fahre aus von ihm.« Und der böse Geist warf ihn mitten unter sie und fuhr von ihm aus und tat ihm keinen Schaden. Und es kam eine Furcht über sie alle, und sie redeten miteinander und sprachen, »Was ist das für ein Wort? Er gebietet mit Vollmacht und Gewalt den unreinen Geistern, und sie fahren aus.« Und die Kunde von ihm erscholl in alle Orte des umliegenden Landes. Und er machte sich auf aus der Synagoge und kam in Simons Haus. Und Simons Schwiegermutter hatte hohes Fieber, und sie baten ihn für sie. Und er trat zu ihr und gebot dem Fieber, und es verließ sie. Und sogleich stand sie auf und diente ihnen. Ich bin immer wieder davon beeindruckt, wie sich Jesus einzelnen Menschen in Not zuwendet. Alles andere muss dann warten. In Simons Haus, gemeint ist Simon Petrus, ist es möglicherweise ein üppiges Mittagessen, das erst einmal warten muss. Und wenn sein Magen noch so sehr geknurrt haben mag, erstmal kümmerte sich Jesus um Simons Schwiegermutter. Das hohe Fieber deutet auf eine schwere Erkrankung hin. Jesus gebot dem Fieber und es verließ sie, heißt es im Bibeltext. Der Begriff, der hier im griechischen Originaltext für gebieten steht, lässt mich an einen wild gewordenen Hund denken, den man nur mit Mühe und Not wieder an die Leine bekommt. Und genau so ist Jesus auch mit der Sünde mancher Leute umgegangen. Er hat die Sünde sozusagen an die Leine genommen. Ein Arzt, der zu meiner Gemeinde gehörte, hat übrigens mal etwas Feines zum Thema Heilung und Wunderheilung gesagt. Er vertrat die Ansicht, dass im Grunde jede ganz normale Heilung ein Wunder Gottes sei. Gott schenkt die Heilung und ich schick die Rechnung, sagte er schmunzelnd. Ich finde heraus, was dem Patienten fehlt, aber Heilung kann letztendlich nur Gott schenken. Ich komme zu den restlichen Versen von Kapitel 4. In den Versen 40 bis 44 wird Folgendes berichtet. Und als die Sonne untergegangen war, brachten alle ihre Kranken mit mancherlei Leiden zu Jesus. Und er legte die Hände auf einen jeden und machte sie gesund. Von vielen fuhren auch die bösen Geister aus und schrien, »Du bist der Sohn Gottes!« Und er bedrohte sie und ließ sie nicht reden, denn sie wussten, dass er der Christus war. Als es aber Tag wurde, ging er hinaus an eine einsame Stätte, und das Volk suchte ihn, und sie kamen zu ihm und wollten ihn festhalten, damit er nicht von ihnen ginge. Er sprach aber zu ihnen, »Ich muss auch den anderen Städten das Evangelium predigen vom Reich Gottes, denn dazu bin ich gesandt.« Und er predigte in den Synagogen Judäas. Der Sabbat, an dem sich das alles ereignete, begann für Jesus in der Synagoge, wo er die Menschen lehrte. Inzwischen ist es Abend, die Sonne ist bereits untergegangen, heißt es in Vers 40. Trotzdem macht Jesus, obwohl es Sabbat war, noch immer nicht Feierabend, sondern geht geduldig von einem zum anderen, spricht Mut zu, legt Menschen die Hände auf und macht sie gesund. Matthäus berichtet in seinem Evangelium auch darüber und zitiert dann einen Vers aus dem Buch des Propheten Jesaja. Matthäus schreibt: Am Abend aber brachten sie viele Besessene zu Jesus, und er trieb die Geister aus durch sein Wort und machte alle Kranken gesund, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten Jesaja, der da spricht: Er hat unsere Schwachheit auf sich genommen und unsere Krankheit hat er getragen. Jesus war für die Menschen da, obwohl er und sein Dienst nicht immer wertgeschätzt wurden. Er war für sie da und machte viele gesund, obwohl sie es, gemessen an ihrem Glauben, nicht verdient hätten. Christen sind dazu aufgerufen, sich an Jesus ein Beispiel zu nehmen. Nicht darauf zu sehen, was ihre Mitmenschen eigentlich verdient hätten und was an Wertschätzung von ihnen zurückkommt. Paulus schreibt im Galaterbrief Kapitel 6: Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Lasst uns Gutes tun und nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen. Darum, solange wir noch Zeit haben, lasst uns Gutes tun an jedermann, allermeist aber an des Glaubens Genossen. Jesus hat Kapernaum als seinen neuen Wohnort, als sein Hauptquartier gewählt. Kapernaum liegt direkt am See Genezareth. Und genau dort trifft er auf Simon Petrus, der sich vergeblich müht, einen ordentlichen Fischfang nach Hause zu bringen. Mehr dazu in der nächsten Ausgabe aus der Reihe Durch die Bibel.